Durch die erste Aufregung hat sich gelegt. Wir haben jetzt Zeit gehabt, um das noch ein bisschen vertiefter anzuschauen. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt zum Schluss einfach mal fast schon Seiten um Seiten oder Kapitel um Kapitel durch, um versuchen aufzuzeigen, was die Beweggründe gewesen sind und was der Hintergrund ist oder die Grundlagen sind für das Resultat, wie sich es jetzt präsentiert, nämlich die Rückweisung direkt an die Staatsanwaltschaft.
Finde ich einen sehr guten Plan.
Genau, also die erste Strafkammer hat beschlossen, in drei Absätzen muss man beschliessen, sonst wird verfügt werden, hat beschlossen, dass rückgewiesen wird und hat angefangen mit der Ausgangslage und Vorbemerkungen und hat orientiert, wo man im Verfahren steht, hat einen kurzen Hinweis darauf gemacht, auf die revidierten Bestimmungen von der StPO und hat dann einen Textbaustein oder Ausführungen gemacht zur Möglichkeit von Rückweisungen im Rechtsmittelverfahren. Das Obergericht führt aus, dass die Berufung grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel ist. In der Regel tritt das Berufungsgericht auf Berufung ein und fällt ein neues Urteil, das eben das erstinstanzliche Urteil ersetzt.
Das wäre Artikel 408 von der Strafprozessordnung.
Genau. Es gibt Ausnahmen im Artikel 409 Absatz 1 von der Strafprozessordnung, wo das Berufungsgericht berechtigt bzw. verpflichtet, bei wesentlichen, nicht heilbaren Mängeln im Berufungsverfahren ein Urteil ausnahmsweise zurückzuweisen und die Sache zur Durchführung von einer neuen Hauptverhandlung oder zur Fällung von einem neuen Urteil in der Regel an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Und dabei kann das Obergericht, also das Berufungsgericht, bestimmen, welche Verfahrenhandlungen zu wiederholen und, oder nachzuholen sind. Also insofern ist die Vorinstanz an die Erwägungen vom Obergericht gebunden.
Genau, das ist der Absatz 3 von dem besagten Artikel 409 von der Strafprozessordnung.
Findest du jetzt das nicht per se speziell, dass das so ist? Dass quasi eine Rechtsmittelinstanz, die Vorinstanz kann dazu verpflichten, was sie zu machen hat. Also es beschlägt die richterliche Unabhängigkeit.
Ist eine gute Frage, ich habe mir das noch nicht vertieft überlegt und kann jetzt gerade nicht wirklich gehaltvolle Ausführungen dazu machen.
Also man muss auch sagen, so Rückweisungen, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Die Hürde wird sehr hoch gesetzt.
Genau. Warum kommt es ab und zu Rückweisungen? Es geht dort insbesondere um den drohenden Instanzverlust. Also man nicht heilbar heisst, dass man die beschuldigte Person insbesondere in die unmögliche Situation kommen könnte, dass sie nur noch vor einer kantonalen Instanz könnte geltend machen, gewisse Verfahrensrechte oder Einwände könnte geltend machen. Und das ist das Double-Instance-Prinzip, das jetzt gerade mit der revidierten Strafprozessordnung und nochmal zusätzlich soll zum Durchbruch verhelfen. Und das ist im BGG festgelegt und das ist ein wichtiger Grundsatz. Und gerade aus dem heraus kommt eben die Möglichkeit von einer ausnahmsweise Rückweisung.
Gerade wenn man sagt, man will zwei Instanzen haben, ist es natürlich nicht ganz unproblematisch, dass man dann die eine Instanz, die andere, dass die eine Instanz der andere Instanz kann weisigen, quasi sagen, was sie zu machen hat. Aber das ist ein Entscheid von unserem Gesetzgeber, der ist zu akzeptieren natürlich. Was sind mögliche Gründe für eine Rückweisung? Wenn wir jetzt kurz uns in die Rechtsprechung hineindenken.
Zum Beispiel klare Verletzung vom rechtlichen Gehör, wenn man sich auf Beweismittel abstützt, wo die beschuldigte Person nie hat können Stellung nehmen, wenn sich eine Vorinstanz nicht mit sämtlichen Anklagevorwürfen befasst, sondern gewisse Anklagevorwürfe sozusagen antizipiert. Das sind wichtige Gründe.
Nicht gehörige Verteidigung ist ein weiterer, Verweigerung von Teilnahmerecht ist einer.
Genau, das wird dann nochmal so beispielhaft aufgeführt und macht sich dann daran, die einzelnen vorgebrachten Rügegründe, die im Zusammenhang mit einer möglichen Rückweisung geprüft werden können, abzuhandeln.
Also damit muss man sagen, dass die Verteidigungen eine so eine Rückweisung beantragt haben. Der Verteidigungsstocker hat beispielsweise geltend gemacht, dass die Untersuchungsakte nicht vollständig gewesen sei und man habe nur teilweise Akten in sich gewährt.
Das Obergericht hat dazu festgehalten, dass die Staatsanwaltschaft überzeugend dargelegt hätte, dass es keine relevanten Unklarheiten betreffend Vollständigkeit von der Akte gibt, beziehungsweise auch von der Aktenordnung keine relevanten Unstimmigkeiten gäbe.
Ja, und das sei auch der Partei freigestanden, falls neue Akten auftauchen, in die einzureichen. Zumal das Obergericht volle Kognition hätte. Dann der nächste Rügepunkt ist auch wieder von der Verteidigung Stocker gekommen, nämlich die Befangenheit von der Vorinstanz. Wir haben ja im Rahmen von unserer Berichterstattung zum Vinzenz-Prozess gerade unmittelbar an der Gerichtsverhandlung auch mal gestockt, nämlich dort im Zusammenhang, wo der Vorsitzende gesagt hat, man hätte schon einen Grossteil vom Urteil begründet.
Also, man hätte bereits rund 500 Seiten vom Urteil begründet. Bei der unter dem Titel Befangenheit vor der Vorinstanz wird darauf verwiesen, dass es offenbar bereits schon früher Ausstandsbegehren gegeben haben, die aber bereits vor der Durchführung der erstinstanzlichen Hauptverhandlung verworfen worden sind. Es ist jetzt neu auch geltend gemacht worden, eben was du sagst, man hätte schon 500 Seiten vorbegründet, das wird verworfen.
Mit der Begründung, man sei verspätet, das hätte man unmittelbar vor Ort müssen machen.
Genau, und insbesondere aber auch mit dem Hinweis auf das Referentensystem, das ist vom Bundesgericht auch schon geschützt worden. Und das Obergericht betont erneut, eine intensive und seriöse Vorbereitung gehört zu, gerade beim Prinzip von der beschränkten Unmittelbarkeit eben dazu, dass man sich da umfassend vorbereitet. Und dann kommt es natürlich auch zu einem Urteilsvorschlag, beziehungsweise viele Sachen sind ja dann auch Prozessgeschichte etc., wo man eigentlich schon vorab kann ausfüllen. Gerügt worden ist auch die Organisation von der Hauptverhandlung. Die sei viel zu kurz gewesen, viel zu kurz angesetzt gewesen. Das zeige, dass man nicht wahnsinnig Wert darauf gelegt hätte auf Parteistandpunkte, sondern dass man das hätte wollen pro forma oder alibimässig durchführen. Das Obergericht sagt dort, ja, das hat sich auch nachher erübrigt. Man hätte dann genug Verhandlungstage gehabt. Alle Parteien haben genug Zeit gehabt, um ihr rechtliches Gehör wahrzunehmen.
Ja, es ist halt zu lesen, es hätte keine Redezeitbeschränkung gegeben. Hast du das auch so in Erinnerung?
Das habe ich nicht mehr genau so in Erinnerung. Wir sind ja auch nicht mehr jeden Tag dort. Teilweise ist es recht langatmig. Ich habe das Gefühl,
dass bei Replik, Duplik, hat man dann einmal schon gesagt, die Parteien hätten sich auf eine halbe Stunde zu beschränken. Aber das ist auch eine ferne Erinnerung, wo ich jetzt mich auch nicht darauf behaften lasse.
Gerügt ist auch worden, dass die Urteilsberatung nur, und das Obergericht hat es nur in Anführungszeichen gesetzt, 2 Tage gedauert hat. Das verwirft das Obergericht ebenso, dass das Obergericht sagt, dass eine Beratungsdauer von 2 Tagen ohne weiteres einen gründlichen Diskurs im Richterkollegium ermöglicht hätte.
Was ist unsere Meinung zu dem?
Also, wenn sich das Richterkollegium 2 Tage lang intensiv mit der Materie befasst und alle Richter und Richterinnen sind vorbereitet, dann langt das meiner Meinung nach auch.
Ja, und vor allem, du hast ja eine mehrtägige Gerichtsverhandlung. Dazwischen kann man ja auch schon beraten.
Absolut. Ich denke, dass also null Kritik an dem Verwerfen
von dem Rügepunkt. Genau. Dann lass uns zum nächsten Rügepunkt kommen, nämlich dem Anklageprinzip. Und da ist ja etwas Spezielles jetzt in unserer Konstellation.
Also, wie mir zugetragen worden ist, jetzt im Verlauf des heutigen Tages durch Kreise mit sehr guter Kenntnis, also direkt Involvierte, gesagt, dass die Verletzung des Anklageprinzips im Rahmen der Rückweisungsanträge von keiner Partei mehr gerügt worden sei, sondern das ist ja, wenn wir nicht spoilern, das haben wir schon in der ersten Folge gesagt, das Obergericht begründet insbesondere mit der Verletzung von der gesetzlichen Anforderung an die Anklageschrift, also Verletzung vom Anklageprinzip, die Rückweisung, das haben sie sozusagen selber gefunden, in Anführungszeichen, aus den Plädoyers von der erstinstanzlichen Hauptverhandlung.
Also zu gut Deutsch. Haben die Parteien eigentlich die Anklage an sich nicht mehr kritisiert und das Obergericht hat jetzt von Amtes wegen dem Mangel festgestellt?
Gemäss uns zugetragenen Informationen, das ist nicht verbürgt.
Jetzt psychologisch ist ja das ein Effekt, den man doch das ein oder andere Mal beobachtet. Dass eine Gerichtsinstanz ungern der Verteidigung folgt, in der Sache aber vielleicht mit der einhergeht und dann selber Gründe sucht, warum es so entscheidet, wie es dann entscheidet.
Das ist zumindest unsere Vermutung aus einer narzisstischen Verletzung, dass sie unseren angeblich konzisen Ausführungen nicht folgen. Wenn man mit Richterinnen und Richtern redet, würde es vermutlich anders tönen. Aber ja, das erleben wir immer wieder, dass eine parallele Begründung dann zum gleichen Resultat kommt, aber nicht auf Argumente abstützt, die die Verteidigung vorgebracht hat.
Gregi, Anklageprinzip. Wie muss eine Anklageschrift verfasst sein?
Eine Anklageschrift soll möglichst kurz genau bezeichnen, was der beschuldigten Person vorgeworfen wird. Also die bekannte Formulierung, die in der Strafprozessordnung steht, mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit und Art und Folge von der Tatausführung.
Da sind wir bei Artikel 325 von der StPO.
Also die Anklage hat eine Informationsfunktion. Es soll einem klar sein, gegen was man sich verteidigen soll.
Genau, aber die eigentlichen Gründe, warum man dann die Subsumption von dem Vorwurf auf eine Rechtsnorm runterbricht, die selber haben eigentlich in der Anklageschrift nichts zu suchen.
Richtig. Das Obergericht geht dann auf die 356-seitige Anklageschrift ein und stellt zuerst fest, die ist in 6 Teile gegliedert, mit der Einführung, einem Sachverhalt, einer rechtlichen Würdigung, weitere Angaben, Anträge und Endnoten. Zum Thema wurde sind jetzt im Rahmen des Schlusses insbesondere die rechtliche Würdigung, und zu den Endnoten hat man sich auch noch Gedanken gemacht.
Jetzt möchte ich kurz etwas aus dem Schluss zitieren. Das Obergericht hält fest, die Anklageschrift ist nicht nur, was bereits ihr Aufbau zeigt, teilweise wiederholend. Sie führt regelmäßig auch nicht relevante Ereignisse, Vorgeschichten und Hintergrundinformationen an. Diese Umstände rücken die Anklageschrift in die Nähe einer unzulässigen Begründung und verleihen ihr den Charakter einer in der StPO so nicht vorgesehenen Rechtsschrift.
Die Feststellung von einer Art Vorplädieren und von einer, damit einhergehend eigentlich einer Verstärkung von dem auch schon diskutierten Ankereffekt.
Und es ist scheinbar auch ein Umstand, der die Vorinstanz schon kritisiert, weil es ist dann gelesen in dem Beschluss, dass auch die Vorinstanz festgehalten hat, dass die hier angeklagten Delikte unbestimmt bleiben und erst aus der Anklage herauszuschälen sind, weil sie eben so weitläufig ist. Und Schlussfolger ist dann, solches ist nicht Aufgabe der Beschuldigten und letztlich auch nicht des Gerichts. Insgesamt genügt die Anklageschrift deshalb den Anforderungen von Artikel 325 StPO nicht.
Ein Parteivertreter hat mir heute Mittag am Telefon beschrieben bzw. erklärt, er stelle sich vor, so am Obergericht sei es bei der Prüfung oder bei der Vorbereitung der Prüfungsverhandlung wohl ähnlicher gegangen wie ihm, wo er sich in der Vorbereitung oder im Verfassen von seinem Plädoyer über die Anklageschrift gebeugt hat und sich immer wieder gedacht hat, was wird meinem Klient genau vorgeworfen? Wie kann ich das herleiten? Und sehr schnell den Überblick verloren hat und denkt, das bringt es ja noch gut zum Ausdruck, wenn man sich in der Anklageschrift verliert und den roten Faden nicht findet, gegen was man sich überhaupt verteidigen soll. Gerügt worden sind auch die sogenannten Endnoten, also ich verstehe das vermutlich als Fußnoten, die man aber erst im Rahmen von der Hauptverhandlung eingereicht hat. Und das wird verstanden als Bestandteil von der Parteivorträge. Und die Endnoten, die aber nochmal über 100 Seiten waren, haben nicht dazu geführt, dass man die ganze Sache verwirft und zurückweist.
Es ist jetzt schwierig, das wirklich zu verstehen. Da müssen wir die Anklageschrift und das Plädoyer haben, was wir ja nicht bekommen haben. Und wir sind ja leider auch beim Plädoyer von der Staatsanwaltschaft nicht ganz zugelassen gewesen, da man das in 2 Teile gesplittet hat und dann hat es keinen Platz im Gerichtssaal gehabt, weil man irgendwie irgendeinen Nebendrum musste ausweichen. Und Videoübertragung hat das BG Zürich im Jahr 2022 nicht erwogen.
Komm, wir machen noch rasch den letzten wesentlichen Grund im Zusammenhang mit dem Anklageprinzip und die weiteren Gründe vielleicht noch in der nächsten Folge. Es ist da noch gegangen, insbesondere auch um rechtliche Zuordnungen. Also es ist der Fall gewesen, also in dieser Anklageschrift, du hast es bereits erwähnt, hat es viel Subsumption gegeben und viel Erklärung in der Anklageschrift selber, warum es jetzt unter den und den Gesetzesartikel fallen soll.
Rechtliche Erörterungen gehören, wie gesagt, nicht in die Anklage. Die genaue Bezeichnung der Gesetzesbestimmungen unter dem jeweiligen Sachverhaltstitel hätte auch dem Anspruch der Beschuldigten auf rechtliches Gehör genügt. Daran ändert nichts, dass die Anklage diese Passagen als für das Gericht gemäß Artikel 350 Absatz 1 StPO richtigerweise als nicht bindend bezeichnet. Das Gericht kann die in der Anklage umschriebenen Vorhalte gestützt auf den Grundsatz Jura novi curia grundsätzlich frei gerichtlich beurteilen.
Das Obergericht hält dann fest, dass die Staatsanwaltschaft ihre Darstellung aber einer bestimmten Randziffer zwar als Sachverhalt bezeichnet hat, aber dort eben auch Ausführungen sind, wo sie selber unter dem Titel rechtliche Zuordnungen erwähnt. Und somit werden die Teil vom anklagten Sachverhalt und sind als Teil vom Anklagesachverhalt zu qualifizieren. Und das steht eben im Widerspruch zum grundsätzlichen Aufbau von der Anklage.
Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass einfach die Anklageschrift, der von der Strafprozessordnung vorgegeben, ihren Rahmen verlässt. Also eben ein bisschen, eigentlich ein Plädoyer ist und nicht eine Anklageschrift.
Genau. Das Obergericht schließt das Kapitel mit dem jetzt von dir gerade genannten Hinweis, es genüge den Anforderungen nach Artikel 325 Absatz 1 und 2 StPO nicht. Im Rahmen von der Verbesserung von der Anklageschrift wird die Anklagebehörde Gelegenheit haben, auch die Wand von der beschuldigten Person Stocker in Bezug auf die Anklageschrift, das sind die Punkte, die wir weiter vorne erwähnt haben, zu prüfen und allenfalls entsprechende Präzisierung vorzunehmen.
Jetzt bei so einem Entscheid ist ja dann noch schnell der Vorwurf vorhanden, dass er überspitzt formalistisch. Was ist da jetzt deine Einschätzung in diesem konkreten Fall?
Das kann ich in diesem konkreten Fall nicht einmal ansatzweise beurteilen. Also für das sind wir beide viel zu weit weg, wenn wir vielleicht ein bisschen näher sind als andere, aber ja, da masse ich mir jetzt keine Einschätzung an.
Kommt das oft vor in deiner Praxis, dass Anklageschriften derart detailliert sind, wie wir jetzt aus dem Obergerichtsbeschluss entnehmen? Also quasi fast kleine Plädoyers und nicht das Programm von der Gerichtsverhandlung, sondern darüber hinausgehend?
Ja, also je mehr meine Fälle und sicher deine ins Wirtschaftsstrafrecht hineingehen, beobachte ich schon, umso umfassender sind die Anklageschriften. Ich denke, es besteht dann halt mehr als in anderen Fällen bei der Staatsanwaltschaft auch ein gewisser Erklärungsbedarf oder Erklärungslust, um können erklären, warum sie es für strafbar halten. Also gerade im konkreten Fall macht ja die Staatsanwaltschaft hat viel Fantasie und viel Kreativität bei der Subsumption von diesen angeblichen Verfehlungen und von diesen Vorgängen unter die Straftatbestände. Und vielleicht hat das ein bisschen mitgeschwungen, dass man es hat wollen, ein bisschen den Erklärbär mit in die Anklageschrift zu tun. Ich kenne viele so umfangreiche Anklageschriften, so umfangreich natürlich nicht. Was ich schon beobachtet habe, ist eine eher schlanke Anklageschrift, aber dann noch ein Untersuchungsbericht, der einfach in der Akte ist mit dem Verfahrensabschluss. Und das finde ich noch gute Trennung, denn zwar natürlich auch problematisch mit dem Vorplädieren, kann aber gerade in grossen Verfahren gute Orientierung geben.
Ja, ja. Und jeder Rapport ist ein Vorplädieren. Also die ganze Untersuchung ist ja eine Zuspitzung auf den Prozess, eine Zurüstung. Also das ist, glaube ich, nicht das Hauptargument, das Vorplädieren, sondern dass man eben die Vorwürfe gar nicht mehr recht hätte können fassen. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass eben die Rechtsprechung in einigen Punkten, die sie aufgeworfen haben, überhaupt nicht gefestigt ist.
Ja, komm, dann schauen wir uns doch den zweiten Grund, der zu der Rückweisung geführt hat und die möglichen Konsequenzen, soweit wir das jetzt schon abschätzen können, oder unsere Einschätzung dazu, in einer dritten Folge zu besprechen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.